Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute das Thema Demenz und wie kann man der Demenz noch davonlaufen gewählt und was Demenz einen Zusammenhang hat auch mit der Muskulatur. Seien Sie gespannt, ich habe heute zwei Ausnahmemediziner hier, sage ich immer wieder gerne, weil ich ja auch bilateral im Kaffee trinken, im Mittagessen nur lerne, lerne, lerne. Und deshalb ist es mir auch eine Ehre, Ihnen diese zwei Mediziner heute wieder in einer Sendung zur Verfügung zu stellen, nämlich der Dr. Med. Simon Feldhaus von der Paramed in Baar. Danke, dass du zum gefühlten 50. Mal bei mir bist und jedes Mal so eine Bereicherung bist. Und auf der anderen Seite der Dr. Med. Kurt Mosetter. Große Ehre, dass du auch wieder hier bist. Die Deutschen kennen dich vielleicht ein bisschen mehr als wir Schweizer, aber du bist ja ziemlich bekannt geworden, auch aus dem Profifußballsport, nicht als Fußballer, sondern als medizinische Vertretung der Ernährung für, ja, für Leipzig, für die amerikanische Nationalmannschaft und, und. Also herzlich willkommen, ihr zwei. Und ich bin gespannt jetzt auf der Reise mit euch beiden durch die Geschichte von Demenz. Bei Betroffenen, aber auch präventiv. Ich glaube, das ist auch ein großes Präventivproblem. Wir haben alle ein bisschen Angst, dahin zu kommen. Und viel besser wäre, darüber zu reden, was können wir tun, dass es nicht so weit kommt. Ja. Lieber Simon.
Ja, das ist, also Demenz ist, wenn man die Zahlen anguckt, erschreckend. In der zivilisierten Welt, also die Mengen, die Zunahmemengen ist exponentiell und muss uns Sorge bereiten. Und es ist genau wie du gesagt hast, das Zentrale wäre, keine zu bekommen. Mhm. Man muss da ehrlich sein, wenn ein bestimmtes Stadium eingetreten ist, ist es nicht mehr behandelbar. Und Ziel ist es, gar nicht erst dahin kommen zu lassen. Das ist die eigentliche Idee. Und das weiterhin Erschreckende ist, wie wenig dafür getan wird. Die klassische Medizin entwickelt Arzneimittel zur Behandlung der Demenz. Wobei, wenn man ehrlich ist, man kann dann nur ein kleines bisschen den Pflegeaufwand verbessern, aber für den Patienten selber nicht mehr allzu viel herausholen. Mhm. Und deswegen ist es viel entscheidender, was kann ich tun, um gar keine zu bekommen. Oder, wenn doch schon erste Zeichen da sind, etwas zu unternehmen, damit es nicht schnell weiter vorangeht, sondern allenfalls den halt langsamen Weg des Alters. Aber gerade die Prävention ist für mich mitentscheidend. Und natürlich auch dann, wenn halt doch die ersten Zeichen da sind, dann aber auch so früh wie möglich zu reagieren. Also nicht das Gefühl zu haben, ja toll, jetzt habe ich eine Demenz, das war's dann. Jetzt muss ich sehen, dass ich möglichst schnell meinen Pflegeheimplatz sichere, weil es dann irgendwann nicht mehr geht. Sondern auch aufmerksam zu sein, die Frühsymptome zu erkennen. Dem sagt man heute mild cognitive impairment. Das ist so die allererste Stufe, wo es noch nicht Demenz ist, aber könnte dann werden. Dort einzusteigen. Ja, und noch viel mehr ist, Demenzprophylaxe beginnt ab dem ersten Lebenstag eigentlich alles dafür zu tun, dass das Älterwerden, das Altern so läuft, wie es halt läuft, aber nicht diesen Weg findet.
Ja, gibt es denn kausale Zusammenhänge zwischen der Ursache und der Wirkung? Gibt es Sachen, die ich vermeiden kann?
Es gibt eine ganze Menge. Es gibt, wie immer, auch bei anderen Krankheiten, es ist nie monokausal. Soll heißen, es ist nicht eine einzigste Ursache, es ist genau das. Erstens ist es wieder bei jedem Menschen anders. Mhm. Jeder hat so seinen Cocktail. Es gibt eine gewisse genetische Prädisposition. Das heißt, wenn Eltern oder Großeltern das hatten und ein bestimmter Genfaktor, den man heute messen kann, dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit. Das heißt aber immer noch nicht, dass ich es bekommen werde. Wir kennen aber doch jetzt einige Faktoren, die zumindest das Risiko deutlich erhöhen. Schwermetallbelastungen, Zuckerstoffwechselstörungen, bestimmte Mängel, Stress und andere Phänomene. Und wir wissen auch aus sehr interessanten Untersuchungen an Nonnen, die in einem Kloster gelebt haben, wo man dann wirklich sehr klare, definierte Lebensbedingungen ja hat, dass das Bildungsniveau sehr viel ausmacht. Also je besser meine Ausgangsbildung, desto geringer ist ein Demenzrisiko. Und das soziale Untereinander ein sehr, sehr zentrales Thema ist. Und dann gibt es eben einen besonderen Faktor, der mir persönlich sehr, sehr eindrücklich erschienen ist, als vor allem als ich davon gehört habe und mich dann so ein bisschen weiter beschäftigt hat, weil alle reden heute von der Darm-Gehirn-Achse und so, das kennen alle. Aber es gibt noch sowas wie eine Muskel-Gehirn-Achse. Und diesen Teil fand ich eben wirklich interessant. Da kannst du aber noch viel mehr zu sagen, aber ich finde genau diese Vernetzung, es hat halt was mit zu tun, wir wissen, der Muskel ist nicht doof, das ist nicht einfach nur eine Bewegungsmaschine, sondern noch ganz was anderes. Und da kann man erstaunliche Dinge draus machen.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, also, In Asien war ein wichtiger Lehrsatz von meinen Lehrern 1987, der Darm, den kennen wir jetzt. Aber für die war der Muskel eine Hormondrüse. Und deshalb macht man Tai Chi, Qigong, aber man läuft auch, also auch überschwellige Reize. Und ich habe gedacht, hey, wenn der Muskel eine Hormondrüse wäre, dann wüsste man das. Und wir waren ignorant. Aber
es hat sich gezeigt, ist es so?
Der ist, moderne Erkenntnisse, unsere größte Hormondrüse für Muskelhormone, Myokine, sind die Muskeln. Myokine. Und diese Muskelhormone, also aktueller Stand des Wissens, die Sorge, dass neue Nervenzellen im Gehirn geboren werden, die Sorge, dass die Nervenzelle sich besser vertratet. Die beste Nervenzellwachstumsfaktor, Brain-Derived Neurotrophic Factor, der wird über die Muskeln aktiviert. Die Muskeln pflegen unser Appetitverhalten, die regulieren unser Schlafverhalten, die sorgen, dass die Fettverbrennung aktiv wird, die sind antientzündlich, die sind wundersam. Da gibt es ein fantastisches Bild von einer dänischen Forscherin, auch fürs Immunsystem entscheidend, die Frau Petersen, die war eine Pionierin. Deshalb brauchen wir Training. Am besten eben noch bevor wir die Demenz haben. Deshalb, wie der Simon gesagt hat, in jungen Jahren tut man das System aktivieren. Und in Berlin gab es ein großes europäisches Muskelforschungszentrum. Das wurde finanziert von der European Space Agency. Die hatte genügend Geld. Und deshalb war klar, der Chef vom Knochen ist der Muskel. Aber dann ist rausgekommen, die Muskeln und die Botenstoffe von Muskeln, die sind für unseren ganzen Organismus eigentlich eine Lebensquelle, ein Jungbrunnen. Und je weniger physische Aktivität, je größer die Immobilität, je größer der Muskelabbau, dann kennen wir die Sarkopenie und die Osteoporose und Osteopenie. Aber die Gebrechlichkeit und die Immunalterung und die Neuroalterung hängt unmittelbar mit der Produktion von den Myokinen zusammen. Das heißt, Training ist eine Wunderwaffe. Und muskuläre Aktivität wirkt auf breiter Front gesundheitsfördernd. Und zwar präventiv, prophylaktisch und sogar noch bis zu einem bestimmten Grad eigentlich in der Therapie. Und Training verbrennt natürlich auch Zucker. Das heißt, wenn es irgendwas gibt, was eigentlich den Stoffwechsel reguliert, dann wäre es physische Aktivität. Und es ist die andere Kombination. Wenn ich jetzt mich nicht bewege und stattdessen viel vom Falschen ist, dann habe ich ein hohes Risiko, mild cognitive impairment oder Schritte in Richtung Alzheimer-Erkrankung zu entwickeln. Das heißt, ich kann früh genug abbiegen und der Demenz im wahrsten Sinne des Wortes davonlaufen, bevor sie kommt. Das nennt man pre-emptying a disease. Pre-emptying heißt, ich erkenne das Risikoprofil und ich tue was, dass das Risikoprofil gar nicht zum Überlaufen kommt. Und dann habe ich vielleicht genetische Prädispositionen, aber ich muss die Erkrankung nicht kriegen. Also hoffnungsvolle Botschaft.
Also totale revolutionäre Sendung gerade wieder, weil diese Erkenntnis hatte ich gar nicht. Klar, man sagt ja immer im Volksmund, eine Bewegung ist gesund, aufgrund von vielseitigen Überlegungen heraus. Aber dass da was produziert wird, was mein Hirn stimuliert, das ist eigentlich eine Sensation.
Ja, also im Studium habe ich zu meiner damaligen Zeit gar nichts davon gewusst, deswegen war das für mich auch alles nichts. Und hat sich jetzt durchaus etabliert. Da gibt es einen sehr interessanten Studienversuch für, wenn man Menschen nimmt und muss sie 3 Wochen im Bett immobilisieren, weil man ein Bein gebrochen hat oder was auch immer. Nach 3 Wochen Immobilisation im Bett ist der Intelligenzquotient, den man an Tests misst, um 20 Punkte niedriger. Einfach nur 3 Wochen immobilisiert sein und meine Hirnleistung ist dramatisch abgesunken. Wird danach wieder besser, wenn ich trainiere. Aber man sieht, wie einfach nur das Nicht-Bewegen unglaubliche Effekte auf das Gehirn hat. Das ist völlig unterschätzt, was das bedeutet. Und das muss man im Hinterkopf wissen, wenn man sieht, wie unsere Senioren in den Seniorenheimen
dahin siechen.
Morgens aufstehen, in den Lehnstuhl sitzen. Dann kommt das Mittagessen, sitzen, Mittagsschlaf, sitzen, Abendessen, Bett. Eine Katastrophe.
Und zwischendurch gibt es Zucker und Zucker.
Ja, und dann natürlich, was gibt es dann Süßes, Kaffee komplett. Und einer der Ansätze wäre genau Sportaktivitäten im Seniorenheim. Morgens und nachmittags mindestens Spaziergänge, muss ja nicht gleich Sport, aber halt einfach aktiv sein, Physiotherapeuten oder auch andere. Mit den Menschen spazieren gehen, wirklich laufen, Dinge tun. Da machen uns die Holländer ja einige interessante Dinge vor, die auch wirklich Demenzabteilungen haben, die aufgebaut sind wie Dörfer. wo die Menschen zwar in einer Klinik leben, aber die Klinik ist gebaut wie ein Dorf. Also ich wohne in einem Haus, da gibt es ein Restaurant, das ist dann die Kantine. Und außenrum ist eine Mauer, damit die Demenzpatienten nicht weglaufen können, weil die sind ja nicht mehr orientiert. Mhm. Aber sie müssen die ganze Zeit laufen, weil sie wie in einem Dorf leben. Das sind die besten Demenzkliniken, die es gibt, mit fantastischen Ergebnissen. Also das kann man alles tun, aber wenn man dann sieht, wie die Realität funktioniert, ist erschreckend.
Darf ich noch fragen, wenn ihr Demenzpatienten habt, sind das wirklich auch überwiegend dann Leute, die sich wenig bewegt haben? Konntet ihr das schon feststellen?
Es ist die unglückselige Vergesellschaftung von zu viel Büro, zu wenig Bewegung und falschem Essen. Und dann kommen die Toxine dazu und dann erleidet das System Schiffbruch. Also es ist nie ein Faktor allein. Okay. Wir haben auch eine Studie gemacht mit Ernährungsphysiologie an der Universität Hannover. Und man hatte eine Stellschraube, das war Galaktose. Aber wir haben nicht auf dem Radar gehabt, die schlechte Ernährung mit 5-mal am Tag Kohlenhydrate. Und selbst die einfache Intervention von einem gesünderen Zucker hat schon leichte Effekte gebracht, aber zu wenig. Aber der Hauptfaktor war, die haben alle gar nicht mehr bewegt, die waren immobilisiert. Jetzt die Studie von der European Space Agency, die haben am Anfang Astronauten, junge Leute untersucht, um die Situation im All zu simulieren für einen möglichen Marsflug. 80 Tage Immobilisation, die Leute waren todkrank. Nach 50 Tagen hat dann die Ethikkommission auch bewilligt in Deutschland, die Muskeln sind weg, der Kreislauf ist weg, der IQ sinkt, aber die haben Panik und Angst, ja. Denn ihre psychische Gesundheit ist wirklich scharf angegriffen. Und die haben lange, lange gebraucht, bis man sie zurückgekriegt hat. Dann war schon klar, Training und physische Aktivität sind entscheidend wichtig. Und jetzt musste man es halt noch kommunizieren. 2012 war im Ärzteblatt besser als jede Pille. Bewegung und Training, aber das ist leider verpufft. Und man beginnt am besten dann, wenn man noch kann, dass man gar nicht abwartet, bis man nicht mehr kann. Ja. Aber selbst wenn man nicht mehr kann, gibt es einfach noch Hilfsgeräte, um den Organismus wieder auf Trab zu bringen. Aktuell jetzt Schnittstelle zu Corona. Es gibt eine Professorin, die Marion Schneider, die ist Immunologin, Toxikologin an der Universitätsklinikum in Ulm. Und die sagt, jeder Tag, wo die Leute im Koma sind, jeder Tag auf der Intensivstation mit weniger Muskeln, altert das Immunsystem schnell mit. Und der Kreislauf und das Gehirn. Das bedeutet Alter, Gebrechlichkeit, Zusammenbruch vom Immunsystem und psychisches Empfinden und Neurodegeneration sind direkt aneinander gekoppelt, in wenigen Tagen sichtbar. Ja, und deshalb müssen wir doch was tun, dass wir erst gar nicht dahin kommen und spätestens, wenn so ein Drama sich ereignet hat, dass man dann schnell wieder aufpäppelt, so früh wie möglich wieder zurück zum Training.
Es gibt so im Volksmund so einen Satz, 10.000 Schritte am Tag sollst du gehen. Ist das etwa so ein Maßstab, wo er sich bewährt hat? Was sagt ihr zwei?
Also wenn man das hinbekäme, wäre das schon mal super.
Ich krieg das nicht hin.
Ich auch nicht. Das dürften gerne noch ein bisschen mehr sein, aber wenn man das schon mal hinbekäme, da hätten wir schon mal enorm gewonnen. Aber das beginnt ja schon in der Schule. Wenn heute was ausfällt oder verschoben wird, dann ist der Sportunterricht. Wo wird Bewegung in der Schule noch wirklich aktiv gefordert? Heute muss alles online gemacht werden, heute muss alles am PC oder irgendwo gemacht werden. Die Hauptaufgabe sind irgendwelche sinnfreien Texte lesen, über viele Seiten Gedichte auswendig lernen. Aber die körperlichen Seiten trainieren auch in der Schule. Das spielt ja keine Rolle. Werden teilweise spezielle Sportunterrichts gemacht, aber man könnte ja auch einfach mal den Kindern und den Jugendlichen in der Schule beibringen, Bewegung mitzumachen, dass man halt sagt, pro Tag in der Schule gibt es 15 Minuten gemeinsames Spazierengehen. Das wäre mal ein interessanter Schulansatz zu machen.
Unterricht im Stehen.
Gell? Oder Unterricht im Stehen, einfach andere Dinge zu tun, aber nicht auswendig lernen, wie die Brücke hieß, auf der Cäsars Herr den Schweizern entgegengetreten ist. Das ist eine relativ sinnfreie Übung.
Es gibt Google dafür, oder?
Genau, dafür kann man nachlesen. Aber wenn man statt das auswendig zu lernen, dann 15 Minuten Bewegung machen würde, dann hätten wir schon in der Jugend angefangen. Und wir alle später sind dann natürlich selber sich auf die Schulter kloppen. Wie kriegt man das selber auf die Reihe, halt trotzdem die Bewegung zu halten? Das ist dann später natürlich die Eigeninitiative.
Also dieser Punkt scheint klar zu sein. Also Präventivmaßnahme wäre hier sicher Bewegung, Bewegung, Bewegung. Egal wie viel, eine halbe Stunde, Stunde, zwei. Es ist immer besser mehr als weniger. Nicht extrem, aber so einfach gute Bewegung hält fit. Jetzt habt ihr aber noch weitere Punkte gesagt. Der Stresslimo hat auch einen Einfluss auf diese Demenz. Empfehlung?
Ja, in letzter Konsequenz ist auch das man muss sich überlegen, was bedeutet Stress? Zum Beispiel in letzter Konsequenz ist Stress, nennen wir jetzt emotionalen Stress, was auch immer, ich fühle mich gestresst durch irgendeine Situation, Aktivierung der Stresshormone, das ist so Cortisol, Adrenalin. Stresshormone im Körper machen nichts anderes, als den Körper in einen Kampf-Flucht-Bereitschaft zu setzen, weil ursprünglich war Stress, ich muss vor dem Säbelzahntiger wegrennen. Also wenn ich gestresst bin durch eine Person oder Situation oder die Nachrichten über Covid, dann schaltet mein Körper in den Kampf- und Fluchtmodus. Er powert mich hoch und er macht nichts anderes als Zucker freisetzen. Mhm. Und eigentlich müsste ich jetzt wegrennen. Genau. Tue ich aber nicht, weil Stress ist ja eher emotional. Und dann kommt der Körper praktisch immer in eine Art von Überzuckergeschichte. Dann fängt das Insulingeschichtchen an und dann kommen wir in einen Bereich hinein, plus Ernährung und was dann alles noch eine Rolle spielt, wo letztendlich nachher im Gehirn ein sehr interessanter Mechanismus entstand, über das du noch viel mehr erklären kannst, weil das habe ich von dir gelernt, dass letztendlich so eine Art Zuckerkrankheit vom Gehirn entsteht. Und das sieht man ja auch eindrücklich in diesen funktionellen Röntgenbildern. Da kann man so MRI-Bilder machen, wo man sieht, welche Hirnareale aktiv sind. Und bei Demenzpatienten sieht man, dass der Zuckerstoffwechsel vom Gehirn wie in sich zusammenfällt. Und wenn das Gehirn nicht richtig arbeitet, dann funktioniert es nicht. Und das sind so die wesentlichen Dinge.
Genau, da gibt es auch ein Buch Zuckerkrankheit Alzheimer. Richtig coole Forschung dazu. Und jetzt kommt was Spannendes. Wenn die Leute Stress haben, dann könnte sie, wenn sie dann laufen gehen, dann könnte sie die Stresshormone abagieren. Deshalb hilft Sport und Training mit den Muskelhormonen auch, die Stresshormone im Zaum zu halten, den Stress abzuagieren und danach wieder entspannt sitzen zu können. Das heißt, es hilft auch den Stresshormonen und es ist eine gute Stressbewältigung. Der Faktor 2 ist, wenn dann der Zuckerstoffwechsel aus der Fuge gerät, dann isst man immer mehr und wenn man Stress hat und man das Gehirn untersucht, leuchtet alles. Mhm. Aber dass alles leuchtet, heißt nicht, dass es gut ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier sitzen, bin ich überzeugt, wir alle drei haben Freude. Wir haben nicht viel Zucker im Hirn, sondern wir arbeiten ganz ökonomisch. Hier vorne ist eine Region, die arbeitet ökonomisch. Zweite Phase, wenn ich mich ärgere über die Nachrichten, dann braucht mein Gehirn viel Zucker. Dann muss ich was Körperliches tun, um es abzuagieren. Bei Alzheimer-Patienten sehen wir dann in einer Phase viel zu viel Zuckerverbrauch und dann schrumpft es. Und dann leuchtet das Hirn gar nicht mehr auf. Die haben eine Insulinresistenz im Gehirn. Wie lange weiß man das? Seit 1987. Da gab es einen Neuropathologe an der Universität in Heidelberg, der hat ein Diabetes-Tiermodell entwickelt. Gift, Körper, Insulinrezeptor vorbei und die Tiere haben einen Diabetes gehabt. Dann hat er das Gift ins Gehirn gespritzt und die Tiere haben einen Alzheimer und einen Parkinson entwickelt. Und meine Arbeitshypothese war, wenn man das Gehirn anders ernährt, dann kann es sich erholen. Also fünfmal wiederholt, 3 Monate, 9 Monate alte Ratten. Und dann hat man die ausgenockt, dann hat man die Kontrollgruppe und dann hat man die Ausgenockte mit Parkinson und Demenz mit Galaktose ernährt. Und nach 4 Wochen haben wir wieder eine normale, gesunde Maus gehabt. Das heißt, eine Ratte. Das heißt, wir haben das erlebt, positiv mit Patienten. Dann haben wir es im Tierversuch gezeigt. Und jetzt kommt eine wichtige Botschaft. Das beginnt nicht mit Beta-Amyloid und mit dem Tau-Protein. Das, was man am Alzheimer festmacht, ist das letzte Pünktchen in der Kaskade. Das beginnt ganz oben mit einer Insulinresistenz, Stress, Bewegungsarmut. Dann verändert sich die Signalkaskade, dann verändert sich der Stoffwechsel und am Schluss ist ein Enzym, die heißt Glykogen, Synthase, Kinase, 3 Alpha, Beta, die kann Glykogenspeicher anlegen, aber auch mobilisieren, wenn die Schieflage hat. Erst dann, an 10. Stelle, dann wird das Tau-Protein nicht mehr richtig reguliert, sondern hyperphosphoryliert und das Amyloid wird nicht mehr abgebaut, denn das wird eigentlich abgebaut durchs Insulin abbauende Enzym. Wenn aber zu viel Zucker und zu viel Insulin da ist, dann geht es auf Halde und dann entstehen die Plaques. Die Plaques sind also die Folge und nicht die Ursache von der Erkrankung. Ja. Deshalb kann ich weiter oben anfangen. 1987, die Arbeiter haben aufgegriffen in den USA, Susanne Delamonte hat es aufgegriffen und wir haben gedacht, jetzt kommt der Durchbruch. Aber wir waren natürlich ein bisschen zu einseitig im Nachhinein. Natürlich ist der Zucker wichtig, natürlich ist Training wichtig, aber in dem Ökosystem muss ich die Schwermetalle mit ins Spiel nehmen. Ich brauche eine Veränderung von der Ernährung und auch da die Datenlage, Man kann mit ketogener Ernährung viel tun. Das ist keine Wunderwaffe, aber das stärkt und stützt es. Und last not least ist natürlich die Darm-Hirn-Achse auch noch wichtig. Aber wir sind eigentlich daran, dass man in der Polyätiologie unterschiedliche Faktoren, die zur Belastung führen, aufs Radar nehmen müssen. Aber wieder zu den Muskeln. Die Muskeln, die sind unser höchstes Gut. Das haben wir eigentlich immer dabei. Das können wir immer nutzen. Und deshalb braucht es Aufklärung. Ja, ihr könnt was tun. Ihr könnt davonlaufen.
Und der Scherz ist, die klassische Schulmedizin ist natürlich wieder auf dem pathologischen Modell. Wir haben da Plaques und so Zeugs. Sie entwickeln jetzt Arzneimittel mit dem Ziel, die Plaques oder die Fibrillen zu entfernen. Hat sogar funktioniert. Man hat extrem teure Medikamente entwickelt, für unglaublich viel Geld Studien gemacht, gegeben und die Dinger waren weg. Das Blöde war, dem Patienten ging es überhaupt nicht besser.
Genau.
Man hat dann die Studien abgebrochen, hat 2 Milliarden in den Sand gesetzt an Forschung, weil man genau das, man hat einfach am Ende ein Folgeding korrigiert, aber ja nicht die Ursache behoben.
Genau.
Bewegung ist das Dumme an der Geschichte, kann man nicht patentieren. Das heißt,
ja, ich versteh's
da kann
ja
ich
auch
kein Arzneimittel herstellen, sondern muss ich tun. Und
die Pharmazie ist nicht verantwortlich für unsere Gesundheit,
sie hilft. Und dann kommt aber noch ein Faktor dazu, hast du schön gesagt, Stress kann man weglaufen, aber man muss dann aber auch in dem Moment laufen.
Ja.
Das Lustige ist, wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo dann die Leute auf eine andere witzige Idee kommen. Also ich bin tagsüber jetzt gestresst und muss die ganze Zeit, ne? Und dann mache ich spätabends dann noch Sport, um den Stress dann abzulaufen. Und dann gehen sie in ein Fitnesscenter, in so einen speziellen Raum, wo so 8 Fahrräder stehen und vorne ein Kampffahrrad. Und über dem Raum steht auch das. Da muss man nur langsam lesen. Spinning. Wenn man das langsam liest, weiß man, was es ist. Am Abend. Bevor ich ins Bett gehe, mit 180 Herzfrequenz volle Suppe auf diesem Velo treten, dann entsteht in dem Moment Stress. Und die Cortisolachse geht massiv rauf. Danach liege ich ins Bett, voll im Cortisonspiegel drin. Und das ist natürlich wunderbar für die Demenzgeschichte. Also wenn wir von Bewegen reden, dann eben richtig. Man muss dann bewegen, wenn nötig. Ja. Aber nicht am Abend, bevor ich... Welches in der Natur lebende Tier macht abends Sport? Die gehen alle schlafen, außer Nachttiere, aber die werden ja abends wach. Also der Mensch hat diese komische Idee bekommen, hat natürlich was mit unserer Gesellschaft zu tun. Also auch das ist jetzt, wenn bewegen, dann richtig. Da kommen wir schon wieder auch morgens zum morgens nüchtern umherlaufen. Das ist auch keine falsche Idee, weil hat der Neandertaler auch gemacht. Der musste nämlich morgens aufstehen, nüchtern laufen, was gab kein Kühlschrank, und das Essen suchen.
Ja.
Der ist auch morgens nüchtern losgelaufen.
Ja, und da gibt es eine tolle Arbeit dazu, die heißt Chrono Exercise, Chrono Nutrition. Wir haben den inneren Rhythmus. Und in dem inneren Rhythmus war klar, ich gehe auf die Jagd, ich bewege mich, dann gibt es was zu essen und dann ist gut. Aber wenn ich jetzt mich nicht mehr bewege und immer nur isst, dann gerät es aus der Fuge und dann verliert man den inneren Rhythmus. Und wenn ich jetzt am Abend zu viel isst oder zu scharf trainiere, dann schädige ich den inneren Rhythmus. Deshalb möchte mir gerne einen moderaten Übungsanteil am Abend. Und es wäre so eine Kraft in der Dehnungsübung, ein aktives Stretch am Türrahmen. Wie Zähneputzen, Zahnhygiene, Muskelhygiene. Und jetzt hat sich gezeigt, dass der aktive Stretch anti-entzündliche Botenstoffe auf den Plan bringt.
Naja,
der hat gezeigt, der aktive Stretch, das ist die ganze Muskelfaszienforschung, der aktiviert die Fettverbrennung. Aber nur, wenn ich das moderat mache und nicht so lange. Das heißt, die richtige moderate Übung am Abend kann ich am Türrahmen machen, in der Toilette oder im Büro, die hilft. Aber wenn ich das überpace, dann ist zu viel im falschen Moment. Und viele, die Stress haben, haben dann noch einen Physical Exercise Stress dazu. Deshalb moderat und zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn man mit hoher Intensität trainieren möchte, dann am besten am Nachmittag, wenn man eh einen gerüsteten Cortisolspiegel dazu hat. Aber nicht zum falschen Zeitpunkt.
Müssten eigentlich diese Sportinstruktoren alle diese Sendung gerade hören, oder? Weil wenn ja wirklich eine Gruppe von Eltern, von Leuten, von Menschen abends diese Hochleistung bringen, habe ich jetzt gehört, das ist wirklich unverantwortlich.
Und das sind wir aber auch aktiv. Das heißt, die Trainer in den Fitnessparks oder in Aktivfitness, die sind alle darin geschult, dass sie eigentlich gucken, dass sie ihre Kunden individuell ansprechen. Und nicht nur mit Training, sondern eigentlich auch mit Regeneration. Und nicht nur mit Training, sondern tatsächlich auch mit dem variablen Training. Und dass man dann sagt, hey, mach das mal mit dem nüchternen Lauf morgens. Auch keine zu hohe Intensität und macht es mit Kraft in der Dehnung, Muskelfaszienlängentraining und dann kann man ein schönes Konzept entwickeln.
Ich habe noch etwas in einem von deinen Sätzen nicht ganz verstanden, in dem Rattenversuch. Die hatten Parkinson, die eine Gruppe, an Ratten.
Genau.
Und dann hat man ihnen Galaktose gegeben.
Ja.
Und dann hatten sie kein Parkinson.
Ja, keine, genau so. Eine komplette, und zwar, die machen ja dann Fehler auf der Plattform. Und die mit dem Streptozotocin, so heißt das Gift, die haben die Plattform nicht mehr gefunden, die haben gezittert, die waren dement. Und eine Gruppe, auch mit Streptozotocin, 4 Wochen mit Galaktose ernährt, die haben die Plattform wieder gefunden, haben sich normal bewegt und es war komplett reversibel. Wir haben den Versuch 4-mal wiederholt, Charité Berlin, zusammen mit der Hirnforschung in Zagreb. Wir haben ein schönes Paper, Journal of Neurochemistry, und wir haben gedacht, jetzt kommt der Durchbruch. USA gab es noch ein tolles Papier, aber es ist nichts passiert.
Heißt das aber, dass Galaktose ein Schlüssel sein könnte für Demenzpatienten, wenn sie es schon haben?
Genau.
Es ist zusammen mit Bewegung, zusammen mit ohne Stress und?
Es ist ein größeres Puzzleteilchen, aber wenn man das gut flankiert mit Training, Bewegung, mit Ausleitung von Schwermetallen, dann geht es. Und deshalb haben wir Kollegen in Freiburg, das sind die Karners und der Dr. Feldhaus, die dann auch mit Infusionen arbeiten. Und wenn ich dann mit Infusion das boost und dann oral das unterstützt, kann man richtig viel tun. Und da hat sich gezeigt, wenn ich jetzt diesen Heilzucker, so einen nennt der Rudolf Steiner, habe, den Gehirnzucker, und noch Phosphatidylcholin, also Lecithin, und noch die Omega-3, dann entsteht eigentlich ein Supermenü. Und es hilft, dass das Gehirn aktiv wird. Dass die Substanz aber gut an Ort und Stelle kommen, hilft noch ein Trainingsreiz dazu. Und das wäre jetzt das Schöne, dass dann eigentlich der Lebensstil, das Training, die Ernährung und diese Substanzen miteinander aktiv sind, Leute wieder zurückzuerobern. Und in einigen Situationen, wo ich schon die Segel streiche, ambulant, kann man dann eigentlich mit regelmäßigen Infusionen noch mehr erreichen. Und bei einigen, die dann eigentlich 4 Wochen so Infusionen kriegen, ist unglaublich, was möglich ist. Wenn man das nicht sieht, dann kann man es kaum glauben. Aber es wäre eben wieder die Polyethiologie. Und wir haben einige Bausteine, die wirken viel besser. Und die Impfungen gegen das Beta-Amyloid und gegen das Tau-Protein, das ist jetzt ja schon relativ klar, zu was das geführt hat, zu gar nichts. Das heißt, inzwischen sind rund 50 größere Pharma-Studien gegen Alzheimer abgebrochen. Weil sie am falschen Moment ansetzen. Aber natürlich war auch die Erwartungshaltung vom Patienten, gib mir eine Pille, mach mich gesund, gib mir ein Medikament und dann bin ich geschützt. Und es hat natürlich auch die Bevölkerung mit der Nachfrage, dass ich zu spät dann eine schnelle Lösung will, das musste scheitern. Deshalb braucht man Aufklärung, dass ich früh genug was tue, präventiv, prophylaktisch, und dann liegt es in meinen Händen. Und dann liegt es in meiner Planung, dass ich dann ganz zielgerichtet aktiv sein kann. Aber der Arzt kann nur als Trainer dienen und einen Tipp geben. Er kann in diesem Sinne, können wir nicht jetzt jede Demenz heilen, aber wir können Leute helfen, eine Lösung für Mami und Papi zu finden. Und dann haben die Angst, ja, kriege ich das auch? Also nein, sie müssen das nicht kriegen. Wenn sie jetzt beginnen, spätestens bei 50 plus, dann muss man beginnen. Aber viel früher. Der Simon hat es eigentlich gesagt. Viel früher, eigentlich muss man die Kinder schon drauf trimmen, dass das in ihnen angelegte Bewegungsverhalten wieder zur Entfaltung kommt.
Ja, und das Lustige ist, du hast gerade erwähnt, das ist noch ganz spannend, was sind 3 wichtige Player, oder? Galaktose, Zucker aus der Natur, Omega-3, war früher mal Lebertran, Lecithin,
Eigelb. Wo kriegt man Lecithin?
Eigelb.
Das ist drin, also einfach
Eigelb. Da ist ganz viel Lecithin drin. Gut. Das sind Sachen, die wir früher in der Ernährung hatten. Früher gab es Lebertran für alle, es gab sogar Lecithin zum Trinken. Nur alte Geschichte, meine Großeltern. Gibt es aber alles nicht mehr. Das sind so altes Wissen aus dem Volk. Gute Eier essen. Und heute geht das alte Wissen verloren. Und dabei sind das ganz banale alte Geschichten.
Ich bin
begeistert. Und dann auch noch bewegen und dann ist alles gut.
Also ab sofort, also jeder, der jetzt gerade zuhört, könnte sich jetzt das wirklich sagen.
Wenig
ich bin 50 plus, jetzt Bewegung muss rein ins Leben, Entgiftung muss rein ins Leben, Galaktose, wie heißt das, Galaktose und
Lecithin,
Eigelb also und
Fisch, Omega-3.
Und Omega-3, klar. Entgiftung und Entstressen. Hä?
Ja gut.
Entstressen ist ja auch immer gut übers Atmen, oder?
Ja, und Ballaststoffe noch für den Darm. Denn dann produziert der Darm noch ein Superfood für die Mitochondrien.
Ja.
Das heißt, die gesunden Mitochondrien, die tragen da noch ein Wesentliches bei. Mhm. Und das wäre dann eigentlich der Schwerpunkt, wo man sagen kann, die mitochondriale Medizin, Mitochondrien fordern, hilft präventiv im Gehirn was Gutes zu tun.
Das ist verrückt, ich habe schon wieder etwas Neues hier entwickelt. Also diese Sendung ist genial. Noch nie gehört. Elementar wichtig, ich hatte schon viele Experten hier, aber wir sind noch nie auf diese Tiefe gekommen wie heute. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich kann Ihnen dieses Geschenk nur vermitteln und ich denke auch, dass wir alle diesen zwei Herren ganz herzlich Danke sagen. Ich glaube, ihr hört es. Es soll wirklich gelten. Ja, Kurt Mosetta, Simon Feldhaus, großartig, ihr zwei. Danke, danke tausendmal und alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis ein anderes Mal und wieder miteinander.